Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Yo, liebe Freunde des Employer Brandings, Personalmarketings und Recruitings. Heute sitze ich hier in Berlin, auf Prenzlauer Berg. Ich sitze in einer echt wirklich coolen Wohnung, Querstrich-Büro-Mischung mit sehr abgefahrenen Bildern an der Wand. Dazu können wir vielleicht nachher noch mehr sagen. Ich sitze heute bei Stuart Cameron, den viele von euch sicherlich kennen, wenn man die Stichworte Sticks and Stones oder Panda in den Raum wirft. Um mal zwei Dinge kurz anzusprechen. Hi Stuart.
Hallo Gero, ich grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier schnacken. Und vielleicht stell dich doch einfach mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor, die dich vielleicht gar nicht kennen
bis jetzt. Okay, sehr gerne. Ja, also ich bin der Stuart. Ich bin 40 Jahre alt, man mag es kaum glauben. Komme ursprünglich aus Bayern, wohne jetzt in Berlin seit 10 Jahren und habe vor ungefähr 11 Jahren meine erste Firma gegründet, die sich mit dem Thema Diversity beschäftigt hat, und zwar mit dem Thema LGBT Diversity, und habe dort die erste Job- und Karrieremesse für Schwule, Lesben, Bi, Trans und auch ein paar Straight Allies gegründet. Und damit hat quasi alles angefangen. Ja, wohne jetzt hier in Berlin, fühle mich hier pudelwohl und freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt dann am, wann ist das nochmal, wann ist das Festival?
Das ist am 6. und 7. Mai.
Am 6. und 7. Mai.
Wäre ich sonst später noch drauf gekommen, aber gar kein Problem.
Dort sprechen wir.
Wir können auch hier schon den Werbeblock einbauen. Genau, da schnacken wir und wir machen da eine Talkrunde, wo es so ein bisschen darum geht, also wirklich mal das Potenzial auf dem Arbeitsmarkt auszuschöpfen und wirklich, wirklich offen zu sein für Diversität in jeglicher Richtung. Ob das jetzt LGBT Plus ist, ob das aber auch vielleicht Väter und Mütter sind, die schnell wieder in den Job zurück sollen, bestmöglich. Oder ob das vielleicht Quereinsteiger sind, die in Bootcamps lernen, wie man vielleicht als Busfahrer zum Webdeveloper wird in kurzer Zeit. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Am Ende geht es aber immer darum, dass Offenheit zentral ist, ein neues Denken, und man nicht immer nur rumjammert, wie schlimm der Fachkräftemangel ist, sondern den vielleicht mal ernst nimmt und dann auch wirklich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an die Themen rangeht. Und genau, das machst du schon seit vielen Jahren. Du hast es gerade schon gesagt. Ich glaube, Sticks and Stones war das erste richtig große Ding, was du gebaut hast. Ne?
Sticks and Stones ist quasi so das wahrscheinlich auch das bekannteste, was viele Leute kennen, weil sie immer schon wussten, das ist ein bisschen diese andere Karrieremesse, die es da so gibt. Aber ich würde eigentlich auch sagen, wir sind so immer so die dann den Ton angegeben haben, zumindest, was kann man eigentlich anders und cooler machen. Deswegen haben viele Messen was von uns kopiert, aber das ist gut. Das freut uns ja auch ein bisschen. Aber Sticks and Stones ist nicht das einzige geblieben, sondern wir haben im Laufe der letzten 11 Jahre tatsächlich viele, viele weitere Projekte ins Leben gerufen. Du hast schon gesagt, Panda war einer der Sachen, die wir neu ins Leben gerufen haben, was allerdings nicht LGBT ist, sondern einfach Frauen in Führung, was wir vor 6,5 Jahren, glaube ich, gegründet hatten und mittlerweile sehr erfolgreich ist. Aber im LGBT-Bereich haben wir dann, wir haben unterschiedliche Communities gegründet für Juristen, für Leute im Tech-Background, Leute, die Leaders sind. Wir haben eine Liste erstellt von 100 Top-Executives, die wir mit dem Handelsblatt rausgebracht haben.
Das ist noch gar nicht lange.
Und.
Genau. Da können wir vielleicht mal kurz verweilen. Ich meine, die Messen und so, guckt ihr euch im Internet an, in den Shownotes verlinke ich das. Vielleicht sagen wir da auch gleich noch 3 Takte zu, aber im Endeffekt könnt ihr euch da anschauen, um was es geht. Aber ich fand diese Handelsblatt-Geschichte echt bemerkenswert. Das war im Grunde genommen eine Liste von homosexuellen Personen in der Wirtschaft.
Führungskräfte
in der Wirtschaft, die sich dazu klar bekennen. Und wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also ich finde das in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Klar, jetzt kann man immer sagen, Junge, damit meine ich mich jetzt, wir schreiben das Jahr 2020, jetzt hören wir auf, das besonders zu finden. Aber ich habe vorher so eine Liste noch nie gesehen in Deutschland. Und ich finde halt wichtig, wenn Dinge normal sein sollen, dann muss es auch normal sein. Und es gibt zu allen möglichen Krims und Krams Listen, und Rankings, genau. Also kann man mit Fug und Recht sagen, warum bislang nicht in dem Themenfeld. War das der treibende Gedanke dahinter? Oder?
War es nicht, aber ich finde es sehr schön, wie es du siehst, weil ich finde es eigentlich auch, dass es eigentlich etwas ganz Normales sein sollte, dass es so eine Liste gibt, aber für viele Leute ist es nicht. Mhm. Es ist dann auch was Besonderes und warum braucht es das überhaupt, etc. Wie ich eigentlich da drauf gekommen bin, das zu machen, war, dass es mir schon immer eigentlich gefehlt hat, und zwar Führungskräfte zu sehen, die geoutet sind. Mhm. Ja, ich kenne natürlich selber auch sehr, sehr viele LGBTs, aber wenn ich jetzt so in die Wirtschaft hineinschaue, um zu gucken, okay, wer ist denn da, vielleicht auch im Vorstand, ne, da hat man sowas nie mitbekommen. Man wusste, oder man kriegt von den meisten Leuten mit, dass sie heterosexuell sind, weil man da vielleicht die Frau irgendwann mal sieht, aber das war lange, lange Zeit ein absolutes Tabuthema, und auch als wir gestartet sind mit der Messe etc., da ging es meistens ja auch eher um junge Leute, aber es war immer sehr schwer, Leute zu finden, die die Führungskraft sind und die outet sind. Ich habe dann ein paar kennengelernt, auch schon vor 10 Jahren, da wurde noch sehr oft gesagt, Stuart, behalte es aber für dich. Ich möchte nicht, dass das jemand mitbekommt, das könnte Probleme verursachen etc. Und ich habe immer gewusst, es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Du brauchst, nur wenn du sehen kannst, dass es jemand anders schon mal irgendwie geschafft hat, dann glaubt es auch die Mehrheit. Ansonsten sind es natürlich immer nur einzelne Leute, die es dann versuchen und machen, auch wenn sie keine Vorbilder haben, aber die meisten orientieren sich an Vorbildern. Und die haben hier einfach komplett gefehlt. Und in den Jahren, in denen ich das Thema jetzt quasi bearbeitet habe mit meinem Team, ist es immer wieder dazu gekommen, dass ich Leute kennengelernt habe, die erfolgreich sind, die entweder ein Unternehmen gegründet haben oder mittlerweile sie wieder verkauft haben, die im Vorstand sind, in Aufsichtsräten. Ne? Und fast durchgängig wurde mir einfach immer gesagt, ja, ich möchte mich dann zu diesem Thema aber nicht äußern. Ich möchte nicht, dass man das Thema mit mir in Verbindung bringt. Ich will angesehen werden als einfach nur als eine Führungskraft, aber nicht als eine schwule Führungskraft. Das war lange Zeit, der Tenor ist immer noch, es gibt immer noch genügend Leute, die sagen, die wollen das nicht. Und habe dann aber vor ein paar Jahren eine Liste gesehen, die in, ich glaube, das war UK oder USA, die erschienen ist, und zwar über geoutete Führungskräfte. Und da waren Leute drauf, also das war von den größten Companies auf der Welt, und die tatsächlich halt dann auch im Vorstand waren oder ganze Geschäftsführer etc. Das war eine sehr tolle Liste, die sehr stark fokussiert war auf die USA und auf UK. Sonst nicht sehr. Und ich habe mir diese Liste natürlich jedes Jahr angeschaut und habe festgestellt, da ist nie ein Deutscher drauf. Warum? Und ich kenne Leute, die das sind. Das sollte sich ändern. Und dann vor 2 Jahren war das so, dass diese Liste wieder veröffentlicht worden ist. Es war wieder keiner drauf, obwohl ich dann sogar Leute nominiert hatte dafür. Gesagt, hey, die würden auf diese Liste draufpassen, aber die haben anscheinend nicht zugesagt und sie wollten das nicht machen. Habe ich gesagt, gut, da mache ich das jetzt. Das kann ja nicht sein. Ich kenne genügend Leute, wir haben den größten Verteiler an LGBT-Leuten, die es gibt in Deutschland, also mit zumindest einem beruflichen Hintergrund. Ich habe gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann hat sich bei uns noch eine andere Organisation gemeldet, die halt mit uns das zusammen machen wollte. Und gesagt, ja, das Proud at Work. Habe ich gesagt, okay, lasst uns das dann eben gemeinsam machen. Und sind danach, ich glaube, nach einem Dreivierteljahr oder so, hatten wir dann tatsächlich die Liste zusammen. Und
Wie ist das gelaufen? Das interessiert mich jetzt, weil offensichtlich kann man noch so viel sagen, ist ja alles normal und so weiter. Aber sozusagen die Nicht-Existenz dessen bestätigt ja, nein,
richtig.
Wir sind uns auf einem Weg der Transformation. In diesem Fall war nicht die digitale Transformation, wobei ich persönlich glaube, dass da gibt es Zusammenhänge. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Aber wie ist das gelaufen? Hast du in deinem Notizbuch geguckt, in deinem Adressbuch, oder ruf ich jetzt mal an und sage, hey, pass mal auf, wir müssen jetzt mal hier, oder wie war das?
Tatsächlich. Also okay. Es war jetzt nicht so, wir sind natürlich über unsere ganzen Verteiler gegangen und Webseitenprojekte, die wir haben, und haben das natürlich promotet, wie es nur ging. Aber ich wusste schon, wir müssen auch selber die Leute nominieren. Und wir kennen ja einfach durch diese Zeit schon sehr, sehr viele, und ich bin an viele Leute herangetreten und habe sie dann auch gebeten zu sagen, okay, ist es okay, wenn wir dich nominieren, dass du das akzeptierst? Und so muss man auch sagen, dass du die erste...
Die Quote,
das also kann ich dir jetzt aktuell gerade nicht so sagen.
Aus dem Bauch heraus,
würde ich dir sagen.
Haben viele abgesagt noch oder hat die Mehrzahl zugesagt?
Nein, die Mehrheit hat tatsächlich abgesagt. Die haben gesagt, sie wollen nicht auf dieser Liste
drauf sein. Was auch einiges aussagt, denn auf der Liste sind 120 Leute drauf, wenn ich das richtig...
Ja, auf der letzten, weil es 2 Listen sind, da gibt es nochmal 20 für Future Leaders. Aber tatsächlich war das so, dass die Mehrheit abgesagt hatte und gesagt, nee, ich möchte das nach wie vor nicht oder kritisch sind. Einige haben auch gesagt, ich schaue mir das erstmal an. Aber ansonsten, gab es dann doch einige, die sich das getraut haben, dann zu sagen, ja, machen wir, weil sie auch wussten, sie sind nicht alleine da, sondern es werden 100 Leute auf dieser Liste sein, das haben wir denen auch gesagt, nur dann bringen wir sie auch raus, diese Liste, so, es ist immer einfacher, dann gemeinsam rauszukommen, als quasi, ja, als einzelne Person dazustehen. Und ja, so, das war ein tolles Abenteuer, aber es hat dann auch funktioniert. Ich muss nach wie vor trotzdem sagen, ich kenne viel, viel mehr Executive in höheren Levels, die da nicht draufstehen, die es nicht wollen, was ich sehr schade finde, und ich hoffe, es wird sich auch mit den Jahren verändern. Aber da merkt man halt leider noch, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, nein, ich möchte das nicht, ich habe das Gefühl, es wird mich in meiner Karriere behindern, es wird viel zu viel dann über dieses Thema gesprochen und das möchte ich nicht.
Na gut, das muss man sicherlich akzeptieren, ja. Wenngleich das für eure Sache dann nicht so hilfreich ist. Ich glaube halt, da vermischen sich natürlich auch Dinge, weil es gibt viele Menschen in Führungspositionen, da ist jetzt mal die, ich sag mal, sexuelle Identität völlig nebensächlich, die einfach sagen, ich habe gar keine Lust, dass mein Berufsleben mit dem Privatleben sich vermischt. Privat bin ich so, beruflich bin ich so. Mhm. Ich selber glaube daran gar nicht mehr.
Ich auch nicht.
Weil die Welt sich halt so stark verändert, weil so viel Transparenz entsteht durch die neuen Kommunikationsmittel, dass es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend ist, nach außen eine Figur zu verkörpern, die man im Privaten nicht ist. Mhm. Jetzt muss man auch nicht gleichzeitig alles Private immer rausposaunen.
Richtig.
Aber ich glaube halt, dass die Trennung durch die Kommunikation aufweicht und dass es erheblich weniger anstrengend ist, einfach möglichst authentisch man selbst zu sein, egal in welcher Lebenslage.
Und darum geht's eigentlich auch, und das versuchen wir auch den Leuten immer nahezubringen, also vor allem die LGBT sind, dass es nicht darum geht, dass du jetzt was extra machst und Hauptsache deswegen aufzufallen, sondern dass du einfach noch authentischer bist. Das bist du, das gehört zu dir dazu und es wird halt, wie du schon gesagt hast, in der Arbeitswelt, kannst du nicht zwischen privat und beruflich trennen. Ja. Es geht immer noch, dass man, wenn man ein Kind bekommt oder so, dann wird es natürlich auch bei den Kollegen erzählt oder wenn es eine Weihnachtsfeier gibt oder irgendeine Feier, dann darf man ja seinen Partner mitbringen und da ist ja permanent outen sich die Leute ja meistens dann als heterosexuell, aber das ist halt normal, deswegen fällt es nicht auf. Aber wenn dann der Kollege irgendwie seinen Partner mitbringt und das sind dann zwei Männer, dann auf einmal so, ah, hast du schon gehört, ja Klaus, da, und geht's ja sofort los. Also dieses sich selbst sein zu können, das ist halt eben wichtig und deswegen auch mit der Liste, weil auch nur, wenn die junge Generation sieht, okay, ich kann auch out sein, ich muss mich nicht die ganze Zeit verstecken, ich muss vielleicht nicht auf so eine Liste drauf, aber ich weiß, dass es sowas gibt und ich kann in meiner Arbeit einfach so sein, wie ich bin. Wenn ich einen Freund habe, dann kann ich das auch meinen Kollegen mitteilen. Das macht das alles viel, viel einfacher. Das ist so, bei LGBT ist es halt so, das kann man halt nicht immer sofort ansehen. Bei einer Frau ist es so, das sieht man halt einfach. Da kommst du gar nicht herum, du outest dich quasi immer. Allein du gehst durch die Tür durch und du bist eine Frau. Aber leider passiert es halt dann auch, dass du halt gleich dementsprechend ja auch bewertet wirst, ob du jetzt, ob du eine tolle Führungskraft bist oder nicht. Wird dir ja gleich schon eingeordnet, ob es eine Frau oder ein Mann reinkommt.
Das ist ja leider noch platter eigentlich sagen, rein die Optik.
Sieht rein die Optik halbwegs
gut aus,
genau.
Nach den allgemeinen Konformmaßstäben. Die hat es dann erstmal leichter als jemand, der das nicht so erfüllt.
Ja, oder wenn du in Deutschland hier keinen deutschen Namen hast, du hast einen Namen, der vielleicht ein bisschen für dich merkwürdig klingt, aber gar nicht merkwürdig ist, dann kannst du auch schon wieder Probleme haben. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir überall auch solche Listen haben. Und es ist auch egal, ob es LGBT ist oder ob das jetzt zum Beispiel auch Frauen. Ich finde das toll. Und das ist übrigens da noch viel. Das ist ein bisschen normaler geworden in den letzten Jahren. Da gibt es sehr, sehr viele Listen. Und da sind auch zum Beispiel die Frauen auch viel, viel stolzer mittlerweile drauf, auch auf diesen Listen zu kommen. Und man sieht es ja überall auch im Internet, wenn es wieder irgendeinen Wettbewerb gibt, auf welchen Listen, dann teilen das die Frauen. Ja. Die sind voller Stolz, weil sie das dann auch gewinnen wollen. Danach zeigen sie es auch. Aber so weit ist man mit LGBT noch nicht. Da traut man sich das, da kann man noch nicht so als stolz sagen, ja, schau, ich bin auf dieser Liste oder, das stimmt nicht, natürlich gibt es auch Leute, die sind dann auch stolz, auf solchen Listen drauf zu sein, weil du kommst ja nicht auf eine Liste nur, weil du jetzt LGBT bist oder nur, weil du eine Frau bist, sondern weil du gut bist. Ja.
Darum geht's. Du musst toll sein, um auch auf unsere Liste drauf zu kommen. Und das ist, glaube ich, wenn die Leute das mal so kapieren, dass es darum geht, dann glaube ich, werden sich auch mehr LGBT auch mehr trauen, auf solche Listen zu kommen, das hoffe ich zumindest, und vielleicht die Allgemeinheit dann auch sieht, dass es halt, ja, in Anführungsstrichen normal ist, dass es die halt eben gibt und das gehört halt dazu.
Ja, finde ich spannend und finde ich super, dass du da diese Schritte unternimmst. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Ulala Group. Das ist ja nun deine Firma. Den Namen finde ich ja
Endgeil. Das ist so witzig, wie gestern meiner Frau erzählt. Ich fahre heute hier nach Berlin und da schnacke ich nachmittags mit dem Stuart Cameron und der hat mir jetzt Ulala gerufen. Sofort großes Schmunzeln. Also da fliegen dir, glaube ich, die Sympathien direkt zu, weil alle
Jein. Das irgendwie... Jein. Okay, Jein. Das ist schon, also okay. der Name Ulala, seit wir den auch haben,
seit
ist
wann
so...
Wann ist denn das überhaupt? Weil so lange habt ihr das, glaube ich,
noch gar nicht, oder? Ja, seit 7 Jahren. Also ach, okay. seit 7,5 Jahren, glaube ich, ungefähr.
Das ist
genau. Richtig, und da ist es tatsächlich so, also wir haben das auch schon hier, dass eine Mitarbeiterin, die bei uns hier, ich glaube, was war das, nicht Werkstudentin, ich glaube, ein Praktikum machen wollte, da war das so, dass sie dem Professor wirklich einen Nachweis geben musste, dass es auch wirklich eine echte Firma ist, weil er konnte das nicht glauben, dass eine Firma sich Ulala nennt. Das war für den, ne, das glaube ich jetzt nicht, du. Sie verarschen mich hier. Und für mich war es immer schon wichtig, gute Namen zu haben, die sehr einfach sind. So werden
schon mit dem Namen verkrustete Strukturen aufgebrochen.
Richtig, genau, schon gleich, was ist denn das? Man will ja auch interessant sein. Und und es hat auch einen Hintergrund, warum das so heißt. Den einen darf ich sagen, den anderen darf ich nicht sagen.
Okay, dann sag mir doch einfach den, den du sagen darfst.
Also Ulala kommt tatsächlich eigentlich her, dass, ich weiß nicht, aus wo... genauso welche Sprache das herkommt, aber vielleicht kennt man das, wenn man auf der Straße unterwegs ist und man sieht eine Person, die man richtig toll findet, und dann sagt man, ulala. Und das ist was Positives, was Nettes, dass wenn man, und so geht's eigentlich auch mit unseren Kunden, wir arbeiten gerne mit Kunden zusammen, die wir halt ulala-mäßig finden.
Das ist eine sehr schöne Erklärung. Die andere sagst
das
du
mir. Das verrate ich nicht. Das gibt's bloß im Zweiergespräch.
Ja, okay. Da bastel ich nochmal dran. Vielleicht zu einer zweiten oder dritten Aufnahme dieses Podcasts. Was sind denn die Themen, die jetzt gerade für die Ulala Group geschäftlich wirklich oben auf der Agenda stehen?
Okay. Ach Gott, das sind tatsächlich viele. Also, wie ich schon gesagt habe, wir haben gestartet mit der Messe. Aber mittlerweile ist es so ein kleines Imperium geworden von ganz, ganz vielen Communities und Projekten, die wir machen. Ich würde mal sagen, der Schwerpunkt, den wir jetzt haben, ist, dass wir Unternehmen tatsächlich dabei unterstützen, im Bereich LGBT-Diversity stärker zu werden. Die meisten Unternehmen, die es jetzt begriffen haben, dass Diversity und Inclusion was Wichtiges ist, dass das eigentlich nicht nur eine Frauenförderung ist, sondern dass der Bereich größer ist, die fangen auch sich
kein
dann...
Modethema.
Genau, auch kein Modethema, machen, sondern man merkt, oh, das hat tatsächlich einen wirtschaftlichen Nutzen, das ist wirklich gut, wir kriegen die besseren Leute, wir machen die besseren Produkte etc., die das kapiert haben, die fangen jetzt mittlerweile an, auch alle anderen Säulen anzuschauen. Beim Thema LGBT sind meistens die Unternehmen noch sehr, sagen wir es mal so, sie wissen nicht ganz genau, was sie machen sollen. Die kriegen irgendwie mal mit, vielleicht kann man irgendwie so ein Mitarbeiternetzwerk machen. Das hören sie irgendwie und dann hören sie, da gibt's ein CSD. Und da könnten wir vielleicht irgendwie mitlaufen, das ist ein bisschen Party, das ist ganz nett. Dass da aber viel mehr dahinter steckt und dass vor allem eigentlich ein Unternehmen auf seine Strukturen schauen muss, um zu gucken, wie LGBT-friendly sind wir eigentlich. Weil die meisten Unternehmen würden ja nicht sagen, wir sind absichtlich jetzt homophob, sexistisch, rassistisch, das sind sie ja nicht. Aber wenn du die Strukturen dafür nicht hast, die dafür da sind, dass du tatsächlich eine offene Unternehmenskultur hast, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, ein LGBT-freundliches Unternehmen zu sein, auch wenn der Chef oder die Chefin sagt, nein, also bei uns sind alle herzlich willkommen.
Sag doch vielleicht mal ein, zwei Beispiele für Strukturen, die du als Grundvoraussetzung siehst.
Das hängt
alle aufzählen zu wollen, aber...
Ja, das sind sehr, sehr, sehr viele tatsächlich. Ja. Deswegen machen wir zum Beispiel mittlerweile ein LGBT-Diversity-Audit, wo wir wirklich Unternehmen auch wirklich durchgehen, wo wir wirklich genau schauen, okay, gibt's was du alles machst. Gibt's da einen
Stempel von Ulala?
Das gibt es tatsächlich, wenn du sehr viel schaffst. Also okay. Wenn du über 55% des Audits bestehst, dann bekommst du sogar von uns ein Arbeitgeber-Siegel. Das ist, was wirklich zertifiziert, dass du ein wirklich LGBT-freundliches Unternehmen bist und dass es nicht nur von einzelnen Personen abhängig ist, sondern deine Struktur ist wirklich dafür da, dass du LGBT-friendly bist.
Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, das müssen wir unbedingt machen, dann kann ich ja sicherlich in meinem Podcast in den Shownotes sagen, dann ruf doch mal den Stuart an.
Absolut, das kann man sehr, sehr gerne machen. Und was man machen kann, das hängt tatsächlich auch, zum einen hängt es von der Unternehmensgröße ab, weil tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, so ein LGBT-Mitarbeiternetzwerk ist keine schlechte Idee. Aus einem Großunternehmen sage ich auch immer, das ist eigentlich ein Must. Aber zum Beispiel ein kleines Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen, da sage ich so, braucht es denn das und kann man es überhaupt machen? Weil wenn es ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern bist, was willst du dann Netzwerk gründen? Also egal, was für ein Netzwerk, das macht einfach keinen Sinn. Aber zum Beispiel fangen wir mit an, einfaches Beispiel, oder einfach, es kann ein sehr kompliziertes sein, hängt von der Unternehmensgröße ab, ist zum Beispiel die Toilette. Ja, das ist so ein Thema, dass man halt einfach eine genderneutrale Toilette hat. Das ist, ich verstehe nicht, was das Problem eigentlich daran ist, dass wir die immer getrennt haben. Es hat auch was Gesetzliches zu tun, leider. Aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel ein Unternehmen wie SAP, was jetzt doch ein etwas größeres Unternehmen ist, hat es an der Hälfte der Standorte, gibt es zum Beispiel so etwas. Eine genderneutrale Toilette. Ich finde es etwas, eines der normalsten Sachen auf dem Planeten, weil wenn wir alle nach Hause gehen, da haben wir alle eine genderneutrale Toilette. Da haben wir sie nämlich auch nicht aufgeteilt. Aber komischerweise, wenn wir Office sind, da müssen wir das jetzt unbedingt machen. Das ist ein Punkt. Dann gibt es einen Punkt, gibt es eigentlich auch in Diversity-Beauftragten oder Beauftragte, die sich auch, wenn es Probleme gibt, ja, was ist denn, wenn jetzt tatsächlich, wenn es jetzt zur Homophobie im Unternehmen kommt, was einfach passieren kann, egal wie oft man ist, es kann sowas immer geben, nicht alle Menschen sind so offen, sagen wir es mal so, kennt sich diese Person auch wirklich mit diesem Thema aus? Oder ist es dann zum Beispiel nur eine Person, die hauptsächlich eigentlich eine Frauenbeauftragte ist, sich in dem Bereich auskennt, aber wenn sie jetzt irgendwie mitbekommt, hier gab es, also ich habe den Job jetzt nicht bekommen, weil mein Vorgesetzter halt einfach ein Problem damit hat, dass ich halt homosexuell bin. Ja, wie gehst du denn damit um? Das musst du verstehen, das musst du wissen. Oder dass sich die Führungskräfte eigentlich mit diesem Thema auskennen. Ist das wirklich nur so ein Bereich, wo sagt, naja, das macht jetzt einfach auch nur so die Diversity-Abteilung, aber eigentlich der Rest weiß das gar nicht und ich bin immer ein Fan davon. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das Thema Diversity einfach kommt auf dem gesamten, ganzen Unternehmen wahrgenommen wird und gelebt wird und es nicht nur ein Sonderthema ist für, ach, hier machen wir was für die Frauen, hier was für LGBT, hier für die Behinderten und hier für die Ausländer, sondern es muss ja wirklich, alle müssen das Gefühl haben, es muss ein ganzheitliches Konzept sein, muss eine Strategie dahinter stecken, wo man sagt, das ganze Unternehmen versteht das auch, dass auch was Gutes ist, sodass auch der heterosexuelle, weiße Cis-Mann auch das Gefühl hat, hey, das ist auch für mich gut, weil bisher ist es meistens schon so, dass man das Gefühl hat, naja, das geht meistens eigentlich nur für die und ich muss jetzt warten, weil erstmal alle anderen werden jetzt befördert, aber ich nicht. Und das, sage ich immer, ist ganz schwer, weil dann leider das Thema Diversity drunter und es ist keine gute Unternehmensstimmung.
Das befeuert ja fast eher die Vorurteile, die
richtig,
man dann da hat. Das habe ich oft gehört bei dieser ganzen Frauenthematik, die du eben schon angesprochen hast, wo eine Zeit lang bei vielen Leuten das Gefühl war, wenn ich Personalvorstand werden möchte, habe ich als Mann keine Chance, weil das werden ja nur noch Frauen. Also das ist dann halt auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Vielleicht muss es aber auch sein, dass man am Anfang mit solchen Quotierungen und solchen Ideen arbeitet, um überhaupt was aufzubrechen.
Ich habe übrigens nichts gegen Quoten. Ich bin sogar ein richtiger Quoten-Fan, also aber es hängt davon, wie man das macht.
Ich glaube halt, um Systeme aufzubrechen, musst du wahrscheinlich manchmal radikal vorgehen. Mhm. Und wenn es aufgebrochen ist, dann kannst du ja wieder anders damit umgehen. Ich bin jetzt hetero und für mich ist das manchmal eine Situation gewesen, vor allen Dingen früher, wo ich immer gar nicht genau wusste, wie ich auch damit umgehen kann. Mhm. Also ich würde mich als sehr offene Person bezeichnen. Mhm. Aber ich erinnere mich noch, ich hatte mal einen Vorgesetzten, der homosexuell war. Das war flurfunkmäßig bekannt. Mir persönlich war das egal. Mhm. Und irgendwann haben wir mal zusammengesessen und es ging darum, in meinem damaligen Unternehmen die Karriere-Webseite zu gestalten. Und der sagte dann, da muss irgendwas draufstehen, dass wir halt sozusagen divers denken. Mhm. Das ist schon so lange her, dass das Thema Diversity noch gar nicht so mit dem Begriff verbunden war. Ich sag, was meinst du denn damit? Und sagte der, ja klar, hier Frauen, Mütter, Handicap People, alle möglichen Gruppen, aber auch Homosexuelle. Und ich so, ja, finde ich sinnvoll. Sagt er übrigens, ich bin schwul. Ich so, ey, das ist doch super. Der so, ey, ich habe mich gerade geoutet dir gegenüber. Du sagst, das ist super. Ich sag so, ja, das ist super deshalb, weil du Ahnung davon hast, was man da jetzt draufschreiben kann. Genau. Weil, mir fällt da schwer, was dazu zu sagen. Ich kann nur sagen, gut, dass du offensichtlich da vielleicht anders was zu sagen kannst als ich. Ich bin halt da unbeschriebenes Blatt an der Stelle. So, das war eine lustige Situation, haben wir damals drüber gelacht. Aber ich glaube, das ist ein Kern des Problems, was da deutlich wird. Weil wie oft spricht man denn so eigentlich darüber? Und er war damals, glaube ich, konsterniert, hat er mir nie was zugesagt, dass ich das so selbstverständlich genommen habe. Und sofort auf die Sachebene wieder, okay, dann lass uns jetzt überlegen, das ist ja super, dann kannst du ja den Teil der Arbeit machen, so ungefähr. Wobei das für ihn, glaube ich, damals ein großes Ding war, mir das gesagt zu haben.
Absolut.
Da bin ich dann leider rückblickend nicht so adäquat mit umgegangen. Ich hätte vielleicht auch mal sagen sollen, danke für den Vertrauensbeweis oder so. Aber das ist eben der Unwissenheit geschuldet, über die ich gerade rede. Und deswegen glaube ich, dass das für alle Seiten im Unternehmen gut wäre, offen, transparent und mit klarem Wording sozusagen ein durchgängiges Bewusstsein zu schaffen, mhm. wie man damit umgehen möchte. Mhm. Also so eine Art Commitment, wie soll man sagen, so eine Art Code, wie wollen wir mit solchen Fragestellungen und Themen umgehen? Und das muss ja gar nicht in die sexuelle Richtung gehen. Das kann auch religiös sein, das kann politisch sein, das kann herkunftsmäßig sein, whatever, all das, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Und das fehlt mir manchmal. Und die Unsicherheit ist dann auf beiden Seiten groß. Könnte aber relativ einfach geregelt werden.
Es könnte. Es liegt ja eigentlich hauptsächlich daran, das hat ja alles was mit Privilegien zu tun. Das ist einfach so, dass es für viele Leute, die nicht wissen eigentlich, was es ist, der LGBT zu sein, wie man, wenn man aufwächst, was es zu tun hat, wie es in der Arbeitswelt ist, was es bedeutet, sich zu outen, etc. Dass wenn du in Anführungsstrichen, also wenn du hetero bist, ja, Teil der normalen Gesellschaft, ja, dann kriegst du das alles nicht mit und verstehst dann auch oftmals, wenn du zum Beispiel auch kein Problem damit hast, ja, verstehst du auch gar nicht, warum machen die eigentlich so einen Wind?
Problem damit,
ne? Ja, was ja, machen ja. die denn so einen Wind ja. eigentlich? Oder warum machen sie denn CSD? Ist doch eigentlich alles okay. Und dann sage ich, naja, die Herausforderung sind eigentlich zwei. Das eine ist, dass du halt teilweise nicht wahrgenommen wirst. Man macht auch nichts für dich. Es gibt halt eben dann einfach homofeindliche Strukturen in Unternehmen, weil man sich mit dieser Thematik gar nicht beschäftigt. Das ist sehr, sehr ähnlich wie mit den Frauen, dass es zum Beispiel auch so ist, weil da höre ich das ja auch sehr oft von Männern, die sagen, ich habe doch gar kein Problem damit. Ich finde Frauen doch toll und sonstiges, aber warum wollen die nicht hin? Und dann schaue ich mir das Unternehmen an und sehe in der ersten Führungsebene nur Männer sitzen und ich muss ihnen die Augen öffnen. Du siehst nicht mal das Offensichtlichste daran. Und dass, wenn du tatsächlich willst, dass sich das verändert und dass du tatsächlich halt auch mehr Frauen bei dir hast und überhaupt generell ein diverses Umfeld hast, dann musst du dich öffnen, du musst halt von deinen Privilegien ein bisschen runtergehen, du musst zuhören, vor allem zuhören, das versuchen zu verstehen und dann halt tatsächlich auch Sachen zu verändern, an Strukturen zu arbeiten, ne? Weil dieses, ich habe ja kein Problem damit, ist auf alle Fälle keine Lösung. Das ist eigentlich eher davonrennen, sondern sich mit der Thematik beschäftigen. Und wenn man dann noch kapiert, dass es nicht nur ein Nicht-Problem ist, sondern eigentlich, wenn du das nicht machst, verpasst du so viel. Du kriegst nicht die besten Leute in dein Unternehmen, du kriegst nicht die besten Produkte oder kannst es nicht machen, weil du nicht diverse aufgestellt bist und weil das Denken überhaupt gar nicht da ist, weil du einfach blind bist. Und deswegen sage ich, ist immer so, Diversity für mich ein absoluter No-Brainer für ein Unternehmen. Das machst du, weil du erfolgreich sein willst. Und das Schöne ist, du lernst halt gleichzeitig unfassbar viel davon und tust gleichzeitig damit auch ganz vielen Leuten auch einen Gefallen, die halt dann zum Beispiel LGBT sind, die sich einfach wahnsinnig darüber freuen, wenn das Unternehmen was macht, weil sie dann feststellen, wow, ich werde hier genauso mal wertgeschätzt wie halt auch ein Hetero, der für den das einfach alles normal ist, aber für die andere Person nicht oder für die Frauen genau das gleiche. Das Thema ist zu sagen, wow, endlich mal macht mein Arbeitgeber was, zeigt mir seine Wertschätzung, was passiert dadurch. Meistens bleiben halt dann auch die Frauen zum Beispiel da oder andere bewerben sich dafür, weil man merkt so, oh, die haben es kapiert, die machen was dafür. Mir werden jetzt so ein bisschen die ganzen Probleme weggenommen, dass ich mich tatsächlich einfach auf die Arbeit konzentrieren muss, dass ich nicht die ganze Zeit für Frauen kämpfen muss, sondern das macht mal der Arbeitgeber, ja, der kümmert sich mal darum. Und ja, deswegen, ich finde es ein spannendes Thema, ich finde es toll, dass einfach mehr Schwung reinkommt, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen schneller geht, ja, ja. Weil es ist so, ja, es gibt es jetzt nicht seit gestern.
Naja, ja. Also da stimme ich dir zu, aber das ist was, guck mal, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit dem ganzen Thema Arbeitgeberattraktivität und erlebe aus bestimmten Gründen, dass in den letzten 3 Jahren eine ungeheure Dynamik da reinkommt. Und ich weiß nicht genau, wie das in dem Themenfeld Diversity ist. Ich würde mal vermuten, es ist nicht ganz unähnlich, weil natürlich digitale Transformation überall ganz andere Kommunikation, transparentere, schnellere Kommunikation hervorbringt, weil der demografische Wandel da ist, weil halt Megatrends da sind, die alles dahin treiben. Wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst in Zukunft, dann musst du divers sein. Dann muss dir deine Arbeitgebermarke wichtig sein, deine Unternehmenskultur. Das ist dann nicht ein nettes Beiwerk, wie es vielleicht früher war. Wir sind unternehmerisch erfolgreich und deswegen leisten wir uns auch ein bisschen Kultur, sondern eigentlich ist es genau andersrum. Wir sind unternehmerisch erfolgreich, weil wir diese Kultur, diese Offenheit haben.
Und die junge Generation fordert das ja auch. Das sehen wir und Gott sei Dank, die Leute wollen arbeiten bei Unternehmen, die einen Purpose haben. Sie erkunden sich selber, was sie eigentlich wollen und die Leute wollen ja auch an den guten Sachen arbeiten, sagen wir es mal so. Deswegen auch in meiner Firma, da müsste man mal davon ausgehen, die sind ja alle LGBT, sind sie nicht. Die meisten, also die Hälfte davon sind Heteros mittlerweile, ja, weil sie das lieben. Ja, die einfach cool. sagen, wir finden das toll, wir finden das wichtig, wir finden es gut, wir sehen, das ist noch nicht so weit und da will ich halt meine Arbeitskraft da, dafür investieren. Und ich kriege das immer mehr mit, dass viele Leute, für die es sehr wichtig ist, deswegen sind ja auch diese Themen, jetzt immer mal LGBT-Diversity, meistens auch selber von LGBT-Leuten Unternehmen getrieben, weil sie sagen, da muss ich jetzt hier auch was verändern, mich nervt, ich sehe es bei anderen Unternehmen, funktioniert's, warum funktioniert's bei uns nicht? Und die werden ungeduldig und wollen einfach, dass die mehr machen. Und die Ungeduld merke ich jetzt gerade sehr stark und das ist bei, also ich kriege es vor allem bei Frauen und bei LGBT mit, dass man mittlerweile immer selbstbewusster wird, man weiß, wer man ist, man kriegt das mit dem War for Talents etc. und sich langsam fragt, warum soll ich beim Arbeitgeber arbeiten, der mich nicht wertschätzt? Dann gehe ich irgendwo anders hin, der das halt eben macht. Und das finde ich gut so. Und ich finde, so sollten auch die Leute nachdenken.
Man nennt es Arbeitsmarkt. Ja. An der Stelle, das muss man ja mal betonen vielleicht, weil viele immer noch das Gefühl haben, die Bewerber fallen irgendwie wie reife Äpfel von den Bäumen, was schon lange nicht mehr so ist. Du, ich könnte mit dir, glaube ich, jetzt wirklich noch anderthalb Stunden weiterschnacken. Das ist sehr, sehr interessant, diese Einblicke und deine Perspektive zu hören. Aber ich möchte den Podcast grundsätzlich nicht zu lang werden lassen. Dann lieber irgendwann nochmal eine zweite Folge.
Sehr gerne.
Aber zum Abschluss habe ich dennoch noch eine kurze Frage. Und zwar, siehst du irgendein Unternehmen, was vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitsgrad ist, hat was als Role Model im
SAP.
Moment
dienen?
Ja, ich habe schon fast erwartet.
Tatsächlich, es ist SAP. SAP, wir kennen sie halt einfach schon seit 10 Jahren. Arbeiten wir eigentlich auch mit denen zusammen und die machen das nicht aus irgendwelchen Imagegründen, so die leben das. Ich habe, als ich jetzt letztens den Personalchef Kawa getroffen hatte.
Der war letztes Jahr übrigens beim RC19.
Sehr schön. Also wir verstehen uns blendend. Und als ich mit ihm gesprochen hatte und auch nochmal ihn gefragt habe, wie er nochmal zu diesem Thema steht, auch also jetzt speziell für LGBT Diversity, hat er auch wieder gesagt, für ihn ist es ein No-Brainer. Er sagt, wir brauchen die besten Leute und wir müssen gucken, wo wir sie herbekommen. Und es kann ja nicht sein, dass wir da so einen Pool einfach stehen lassen, weil wir einfach nichts dafür machen. Deswegen setzen wir das ein, deswegen machen wir so viel und die machen ja wirklich in dem Bereich LGBT absolut federführend, was die nicht alles machen. Also man kann sich viel davon abschauen. Und da merke ich einfach nur, das freut mich so sehr, dass ein Unternehmen das nicht nur einfach macht, Diversity, weil sie sagen, wir müssen jetzt was Gutes machen oder Imagepflege oder irgendwas, sondern weil sie einfach sagen,
das ist auch der pure unternehmerische Wettkampf.
Es ist unternehmerisch das, weil sie sagen, nein, das ist, natürlich ist es auch fair und es soll auch gemacht werden, aber sie sehen halt auch gleichzeitig, das hat für uns einen wirtschaftlichen Benefit und das ist, natürlich machen wir das. Und vor allem, weil sie es auch sind. Ich sehe andere Unternehmen zum Beispiel, die halt dann doch etwas konservativer sind oder sehr konservativ sind. Da gibt's Leute, die halt auch schon das eigentlich wollen, aber tatsächlich Unternehmenskulturen verändern sich halt nicht von heute auf morgen. Das dauert dann. Und da verstehe ich, dass es dann halt doch noch ein paar Jährchen dauert. Und es freut mich, dass es losgeht. Und da sage ich immer, bitte holt euch Hilfe, entweder mit uns oder mit anderen. Weil viele versuchen einfach einzelne Aktionen zu machen und die können meistens ziemlich nach hinten gehen. Und dann kann man einen Shitstorm bekommen, alles
oder
mögliche.
Oder sie verpuffen einfach wieder.
Oder sie verpuffen einfach und es ist nicht da Diversity, sondern es ist irgendwie wieder Pinkwashing oder etc. Und das will man nicht. Deswegen, wenn man es macht, dann richtig bitte.
Stuart, das ist ein super Schlusswort. Dem kann ich nur beipflichten. So, wer von euch jetzt zugehört hat und denkt, ey, ist ja mega cool, was die Ulala Group da mit dem Stuart so auf die Beine stellt.
Man noch viel mehr.
Genau. Nehmt Kontakt auf. Wie gesagt, ihr findet das in den Shownotes. Ihr findet den Kontakt auch auf meinem Blog. Und wenn ihr dann denkt, das reicht doch alles nicht, ich will den Herrn persönlich kennenlernen, wir haben es eben schon angesprochen, er ist beim RC20 Festival am 6. und 7. Mai am Start, in dem Fall auf einer Panel-Diskussion mit mir, mit der Dalia Das von Neue Fische und Sandra Westermann von Superheldin. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Stuart, ganz herzlichen Dank. Du willst, glaube ich, noch irgendwas los.
Ich wollte noch fragen, darf ich auch noch einen kleinen Werbeblock einblenden?
Ja, natürlich.
Und zwar, wer sich tatsächlich für das Thema LGBT Diversity interessiert, am 1. April findet die erste Hashtag am Pink statt. Und das ist quasi unsere neue LGBT Diversity Konferenz, wo es einfach um dieses Thema umfassend geht, was man da alles machen kann. Da sind einige Leute dabei, mit denen hat man nicht gerechnet. Ich will nicht zu viel verraten. Ich kann aber auch sagen, ich will noch nichts verraten. Das Programm gibt's jetzt in einer Woche auf unserer Webseite über ampinkt.de, glaube ich, oder zu finden auf unserer normalen Ulala-Seite.
Pass auf, jetzt bin ich ganz dreist und notfalls schneiden wir es wieder raus, aber will ich eigentlich nicht. Können wir nicht ein Ticket verlosen hier über den Podcast?
Das können wir eigentlich machen. Wir müssen uns noch mal überlegen. Ja.
Ich mache das normalerweise so. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir doch eine kleine Mail an gewinne@saatkorn.com, gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff unpinged.
Hashtag unpinged.
Hashtag unpinged.
Muss man richtig
schreiben. Und schreibt kurz da rein, warum ihr dahin wollt. Und das werde ich Stuart weiterleiten. Und der kann dann entscheiden, wer das Ticket gewinnt.
Wollen das finde ich eine gute Idee, machen wir.
Ja, mega, so machen wir das. Stuart, herzlichen Dank.
Danke. Bis bald.
Danke dir, Gerd.
Ciao.